Zum Glück machen wir keine Zweitliga-Fußballsendung, weil denn sonst wäre mit dem Blick auf das Ergebnis von Hertha jetzt nur Schweigen angesagt. 1:2.
Ja, 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 ja,
und da müssen jetzt hier so Grillenzirpen eingeblendet werden als Sound. Naja, der Mann im Tor, der auch heute Morgen wieder meine Bälle fängt hier, Christian Stäbler, guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Fittke. Allerdings bin ich im Tor echt eine Niete gewesen.
Wieso? Hatten Sie Angst vor Ball?
Nein, nicht mal, aber... Meine Reflexe, Tor war nicht meins.
Ich war auch kein guter Torwart, ich wollte immer rennen, aber genug des Warmspielens, legen wir los.
Sehr gerne. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Mal ganz direkt die Frage an Sie, Herr Bischof. Werden wir immer unbarmherziger? Also ich sehe schon, Sie gucken mich mit großen Augen an. Wo kommt das jetzt her? Was will der Wittgen? Und wehe, Sie sagen mir jetzt gleich, in der heutigen Bibelstelle geht es um den barmherzigen Samariter. Aber dann glaubt mir keiner, dass ich nicht vorher wieder in die Bibel geschaut habe, was ich wirklich nicht tue vor mir. Ich lasse mich da immer überraschen. Aber ich komme darauf, weil mir aus der letzten Woche die Häme, die über eine beispielsweise Annalena Baerbock, einen Christian Lindner oder auch über Robert Habeck ausgeschüttet werden oder worden sind. Mhm. Oder auch über einen Olaf Scholz, der ja jetzt noch in der zweiten Reihe irgendwie unterwegs ist. Also das hat jetzt gar nichts mehr mit Parteizugehörigkeit zu tun. Mir geht es wirklich um die Menschen, wie die schlecht gemacht werden, wie hämisch über die gesprochen wird. Ich finde es wirklich unbarmherzig und ich habe mich da gefragt, was heißt das eigentlich, barmherzig? Also herzig kann ich noch. Also da dachte ich, wenn das jemand vielleicht weiß, dann doch Sie.
Also wörtlich ist das recht einfach. Ein Herz für die Armen haben, Misericordia, das ist der Ursprung. Das lateinische Wort Misericordia, wörtlich der ein Herz, Cor Cordis, der ein Herz für die Armen hat, für jemanden, der arm dran ist. Und es ist schon richtig, dass Sie an den barmherzigen Samariter denken, weil da kann man dann auch lernen, für wen man ein Herz haben soll. Für den Nächsten, die Nächste. Wenn jemand mies dran ist, dann gilt nämlich nicht Feindschaft oder sonst was. Und also haben Sie völlig recht. Wir sind unanständig geworden in unserer Häme, unbarmherzig, treten auf die, die am Boden sind. Ich glaube, was barmherzig ist, lehrt einen vielleicht auch einfach die Mutter oder der Vater, die Erinnerung daran, dass in den Arm nehmen, dass auf den Schoß kommen dürfen, das wir hoffentlich alle kennen. Denn im Hebräischen heißt Barmherzigkeit Rechem und das ist wörtlich eigentlich der Mutterschoß. Also das Erbarmen ist das, wo ich einfach so in die Arme genommen werde, weil es mir schlecht geht oder ich gerade mies dran bin. Es geht nicht um Mitleid als erstes, sondern es geht um diese Form der Barmherzigkeit. Die Kirche kennt übrigens seit alters her die sogenannten 7 Werke der Barmherzigkeit. Ja. Soll ich nennen?
Ja, ziehen Sie mal auf. Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ja. Hungrige speisen, Durstigen zu trinken geben, Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und Tote bestatten.
Fasten Sie eigentlich irgendwas, Herr Bischof? Weil am Mittwoch, Aschermittwoch, da hat ja die Fastenzeit begonnen. Haben Sie eigentlich auch wieder Aschekreuze verteilt, also auf die Stirn gemalt?
Ja, gut, dass Sie fragen. Dieses Jahr war ich beim Aschermittwoch der Künstlerinnen und Künstler, wo wir das ja immer machen mit diesen Aschekreuzen, nicht dabei, weil ich war jetzt die Woche über in Polen. Wir waren da zu ökumenischen Gesprächen, also zu Gesprächen mit der Kirche dort oder mit den Kirchen dort, auch mit dem ökumenischen Rat da. Ich glaube, es ist ja ganz wichtig in diesen Zeiten, dass wir im Herzen Europas, Polen, in Gemeinschaft mit den Geschwistern dort zusammenstehen in diesen schwierigen Zeiten, die wir einfach in Europa haben. Man muss sich immer wieder vorstellen, wenn wir in Polen sind, dann sind wir im Nachbarland zur Ukraine und das ist für alle Menschen dort auch sehr spürbar und deswegen waren diese Gespräche jetzt in dieser Woche und das war ganz wichtig. Wir haben auch einen Bischof aus der Ukraine getroffen, der dann mit dabei war und der sehr direkt und nochmal für uns alle berührend und schockierend dort aus dem Krieg erzählt hat.
Trotzdem fasten Sie irgendwas?
Dieses Jahr, gute Frage,
da dran.
Ja, da haben Sie recht, gute Frage. Also dieses Jahr etwas strenger, sage ich mal, mit mir, Schokolade, aber auch nicht mit Kekse umgehen, sondern Schokolade, Kekse und süße Nachspeisen, da fällt dann auch Kuchen darunter. Das ist jetzt alles am Anfang noch so ein bisschen schwierig.
Sehr tapfer.
Aber ich freue mich eigentlich darauf, es macht frei, es zeigt einem auf Dauer innere Freiheit.
Aha.
Und wissen Sie, welchen Vorschlag ich jüngst gehört habe? Ja. 7 Wochen darauf verzichten, über andere Menschen zu reden.
Aha.
Wie frei das machen kann.
Aha.
Also die evangelische Fastenaktion in diesem Jahr heißt übrigens 7 Wochen ohne Panik.
Okay,
Luft
ja,
holen,
genau.
Mhm. 7 Wochen Luft holen, das ist in jedem Fall gut, aber das sollte man nicht auf die 7 Wochen beschränken.
Über Jesus dürfen wir aber trotzdem eventuell sprechen, ne? Weil über andere Menschen nicht zu sprechen.
Jetzt verstehe ich, ja.
Das dürfen wir dann trotzdem.
Ja, Sie wissen, glaube ich, wie es gemeint
ja,
ist,
Ja, Sie haben es anders gemeint.
Ja, das ist okay.
So, und bevor Sie jetzt Panik bekommen, weil Sie nicht wissen, wie lange es noch bis Ostern ist, wollen wir jetzt mal klären, wie der Sonntag heute heißt. Denn ich vermute, da steckt wieder irgendeine Zahl drin, die Aufschluss darüber geben kann, wie lange es noch bis Ostern dauert. So war es ja an den letzten Sonntagen zumindest.
Ja, also die Zahl steckt nicht in dem Namen, deswegen fange ich mal andersrum an. Von den 7 Wochen bis Ostern ist heute der erste Sonntag. Mhm. Also heute in 6 Wochen ist dann Ostern, genau in 42 Tagen. Der Sonntag heute heißt Invocavit. Er ruft mich an oder er hat mich angerufen, heißt das auf Deutsch, ist ja lateinisch, Invocavit. Das ist ein Stück aus dem 91. Psalm, wo das drin vorkommt. Das ist dann übrigens auch der Psalm dieses Sonntags, der 91. Und darin kommt ja auch vor der schöne Spruch von den Engeln. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ich sage den Vers deshalb, zum einen, weil er ja so ein sehr beliebter Taufspruch ist, zum anderen, weil er uns gleich in der Bibelstelle nochmal begegnen wird, allerdings dann in sehr ungewöhnlichem Zusammenhang. Wir hören heute nämlich die Geschichte von der Versuchung Jesu. Das ist eigentlich nicht der Text, der für die Predigt vorgeschlagen ist, aber ich finde, es gehört dazu, den jedes Jahr am ersten Sonntag der Passionszeit zu hören, die Geschichte von der Versuchung Jesu. Heute können wir gleich in die Geschichte hinein. Ich sage nur, Achtung, es ist zwischendurch ein wenig kompliziert, wer gerade spricht. Da muss man aufpassen. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, »Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden.« Jesus aber antwortete und sprach, »Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht.« Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, »Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« Da sprach Jesus zu ihm, »Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.« Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, »Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.« Da sprach Jesus zu ihm, »Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.« Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten alle Engel und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.
Ist eine tolle Bibelstelle. Ich mag die, ich finde die gut. War das jetzt ein Versprecher zwischendrin oder weil Sie sagten, alle Engel und dann haben Sie aber nochmal neu angesetzt? Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Ja, ich weiß,
ich was fand Sie das meinen. Schön mit den alle Engel.
Ja, ich auch. Und deswegen habe ich es wahrscheinlich hineingelesen, denn es steht da nicht.
Ach so.
Da steht nicht alle Engel, aber irgendwie war ich auch sofort bei allen Engeln. Ich war noch bei dem anderen Satz, der ja komischerweise in dieser Geschichte vom Teufel gesprochen wird, nicht?
Ja,
der Teufel sagt, stürz dich hinab, denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich auf Händen tragen. Und dann Das ist nämlich das, ich sage jetzt mal wirklich Teuflische an dieser Versuchung, wenn ich daraus eine Art Gottesbeweis oder eine Bemächtigung über Gott machen will. Du kannst dich ruhig hinabstürzen, Gott hat dir ja zugesagt, dass die Engel dich beschützen. Das ist genau die Art, wie wir in Versuchung geführt werden, wenn wir uns Gott in die Tasche holen wollen. Man muss er ja dann, wie wir ihn beweisen wollen, wie wir mächtig über ihn werden wollen. Und dann genau ist es etwas Teuflisches. Und das ist das, dass Jesus an dieser Stelle ist ja wie ein Dialog sozusagen zwischen zwei Schriftgelehrten, nicht? Er sagt, der eine sagt, es steht geschrieben, und dann sagt der andere, steht aber auch geschrieben. Um genau dieser Versuchung zu widerstehen, aus der Sache mit den Engeln eine Art Gottesbeweis zu machen.
Und deswegen fand ich so toll, dieses Bild. Und jetzt kommen die sozusagen die echten Engel. Alle Engel sind da und sagen, so war es nicht gemeint, sondern jetzt sind wir wirklich da, weil du verstanden hast, wie es gemeint war. Ich kenne diese Bibelstelle auch von Ihnen schon auch aus den letzten Jahren. Ich merke aber, jetzt ist bei mir nochmal was Neues dazugekommen, ein neuer Aspekt. Dieses nämlich, der Teufel kennt sich ja ganz schön gut aus mit der Bibel. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht auch, weil mir Donald Trump so sehr irgendwie im Hirn rumgeistert. Der macht ja auch so viele Bezüge auf Bibel und Gott und von Gott gesandt und Gott ermächtigt und auch die sehr, sehr fundamentalistischen Gläubigen, nenne ich sie jetzt mal, in den USA, die irgendwie sagen, ja, hier, wir wissen, wo es lang geht und so. Das macht mir große Angst.
Verstehe.
Und hier ist es auch so, ja, eben, da kennt sich einer durchaus aus mit der Bibel, wobei ich nicht sicher bin, inwieweit sich Donald Trump wirklich gut auskennt mit der Bibel.
Ja, aber ich finde, das passt sehr gut, weil diese Versuchungen, über die hier geredet wird, also Steinbrot machen, also sozusagen ganz allmächtig sein, die ganze Welt satt bekommen mit so einem Pakt, ja, ganz schnell überall der sein, der sofort Frieden schafft und alles. Und das mit diesem Machtanspruch, das ist ja eine, würde ich auch sagen, urmenschliche Versuchung. Das Gute mit teuflischen Methoden sofort machen zu wollen und auch in dieser Frage stürzt dich hinab und von dem hohen Berg und das ist dein ganzes Reich. Immer geht es um Macht.
Biete immer den Reichtum an, ja hier auch. Ne?
Immer geht es um diese Machtspiele an der Stelle und deswegen finde ich Ihren Gedanken, dass Sie da auf das, was wir im Moment auch in der gesellschaftlichen, politischen Welt um uns herum erleben, dass sie darauf als erstes kommen, kann ich nicht so nachvollziehen,
ne?
Weil gerade diese Machtfragen im Moment uns so wahnsinnig beschäftigen.
Deswegen, aber jetzt auch durchaus nochmal ab von diesen ganz Großen und auf andere geschaut, wie einen Donald Trump. Was haben diese drei Beispiele, die es da gibt, was haben die mit uns zu tun? Weil es ist natürlich auch immer leicht, auch für mich zu sagen, irgendwie, ja,
die anderen sind's
und die sind da nur, geraten da schnell in Versuchung. Aber ich mag gerne auch noch einmal so drauf gucken, wie ist es denn bei mir? Okay,
ja, das jetzt ein bisschen. Das ist das Entscheidende an der Stelle. Also Passionen und Passionszeit, würde ich sagen, heißt eigentlich nicht, jetzt gucke ich mal auf die anderen. Deswegen komm noch mal zu dem, was ich sagte, 7 Wochen darauf verzichten, über andere schlecht zu reden, meint es natürlich an der Stelle. Fasten sozusagen, dass die anderen...
keine Häme.
Keine Häme. 7 Wochen ohne Häme, 7 Wochen ohne Hetze. Und dann geht es hier eben genau auch um meine Versuchungen, wie ich mit Macht umgehe, welche Rolle Macht in Beziehungen zum Beispiel an dieser Stelle, weil diese Machtspiele, die hier gemeint sind zwischen den beiden, durchaus mit biblischen, göttlichen Versen im Mund, die finden ja ständig statt und die finden eben auch in der Religion statt. Also immer bei der Frage, wo ich frei werde. Und das ist jetzt nochmal eine ganz entscheidende Frage dabei. Sind das eigentlich spezielle Versuchungen für den Sohn Gottes? Na, er sagt ja jedes Mal, bist du der Sohn Gottes dann? Oder sind das Versuchungen für uns alle? Was man jedenfalls, glaube ich, mitnehmen kann, ist, Jesus widersteht diesen Versuchungen und wir widerstehen diesen Versuchungen oft nicht. Deswegen hören wir die Geschichte auch, weil er es ja für uns tut und es sozusagen wegnimmt. Und dann treten alle Engel herzu und die werden auch zu uns gesandt.
Ich merke das eben auch gerade bei mir, ne? Wie ja. ich so ins Stocken kam, als ich so überlegte, naja, schon ist auch irgendwie von mir abweisen wollte. Ja, so, okay, mich trifft das nicht oder mich betrifft es nicht, sondern eben Jesus in dem Fall, aber vielleicht auch da ganz ehrlich einfach mal Inschau zu halten und zu sagen, okay, Thorsten, na, guck mal bei dir, wo wirst du versucht und wo könntest du dann der Versuchung auch widerstehen?
Und das ist in den zwei kurzen Worten dieses Sonntags immer mit drin. Da heißt es dann nämlich, hör auf. Mhm. Und das Hör auf kann ich auch doppelt hören. Hör auf Gott.
Ja, jetzt habe ich auch so eine Versuchung. Ja. Ich finde, man ist schon versucht, für die Hertha zu beten und auch für Union Berlin heute für ihr Spiel am Nachmittag gegen Eintracht Frankfurt. Aber damit fangen wir gar nicht erst an. Da müssen die Stoßgebete der Fans einfach ausreichen. Aber es ist ja auch nicht so, dass es nicht eben genügend andere Gründe und Anlässe gäbe, zu beten. Lieber Gott, spende Hirn oder noch besser, spende Herz und eine gütige Seele an den amerikanischen Präsidenten. Darf man das eigentlich so sagen, Herr Bischof? Also muss eine Fürbitte, muss ein Gebet einer bestimmten Sprache folgen? Oder darf ich sowas sagen, aber Sie eher besser nicht? Ja,
also beten ist frei. Das ist erstmal das Wichtigste. Und die Gebete in der Bibel, also jetzt vor allem in den Psalmen, sind ja auch voll davon, Gott zu klagen und das Leid laut zu machen, warum es den Hochmütigen und Herrschsüchtigen auf dieser Welt doch so gut geht und die Verfolger obenauf sind. Auch darüber wird sehr oft sehr laut in der Bibel gebetet und geklagt. Das kennen die Menschen damals gut und das kennen wir eben auch und das dürfen wir auch. Natürlich sollten Gebete am Ende von der Liebe getrieben sein und vom Willen zu Gott, zum Leben selbst in Beziehung zu treten und dabei auch sich selbst zu finden. Also es ist kein guter Ort für Unbarmherzigkeit etwa. Im Gegenteil, es ist ein Ort für das selber Freiwerden für Barmherzigkeit. Lasst uns beten. Gott, wir bitten dich für die Menschen in der Ukraine, die täglich von Krieg überzogen werden und die wir inzwischen so oft übersehen. Gott, wir bitten dich, dass wir die Kraft haben, an ihrer Seite zu stehen und zu gucken, wo wir helfen können und wie wir stärken können. Gott, wir bitten dich für uns, für unsere Gesellschaft, die oft so durchtränkt ist von Häme und Hetze und Hass. Gott, wir bitten dich, dass wir frei werden für gute Worte übereinander, gute Worte für andere. Und Gott, wir bitten dich für uns, die wir so oft versucht sind, dass wir es seien, die zu kurz kommen, dass wir versucht sind, uns von unserer Angst zu kurz zu kommen, treiben und antreiben zu lassen, statt deine Barmherzigkeit mit uns zu sehen. Wir bitten dich, Gott, mach uns frei dafür, mach uns froh darin und lass dein Wort in unser Herz kommen.
Amen. Es ist ja gerade so schön frühlingshaft draußen und nächste Woche soll es zum einen wieder deutlich kälter werden und wer weiß, ob die Sonne dann auch sich wieder mehr von den Wolken ärgern lässt. Deshalb mag ich heute vor allem nochmal anbringen, Sonne im Frühling, milde Temperaturen, das ist, ich finde wirklich, das ist ein Segen, also der auf jeden Fall meiner auch Seele richtig gut tut.
Gott segne dich und behüte dich. Gott, lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Habe ich gerade schon angesprochen. Nächste Woche werden die schönen Frühlingstemperaturen wohl wieder deutlich sinken. Also heute nochmal beste Gelegenheit, das vielleicht erste Eis der Saison anzuschlecken, wenn Sie es nicht gestern schon getan haben. Herr Bischof, Ihre drei Lieblingseissorten im Frühling. Im Sommer ist es ja vielleicht nochmal anders.
Wie
ist
es? Joghurt, Pistazie, Haselnuss.
Oh, mal ganz anders. Also nicht jetzt irgendwie.
Was denn?
Ja, sonst so. Der Klassiker ist ja immer Vanille,
Schokolade.
Nein.
Also ich hätte auch sagen können, Joghurt.
Tatsächlich.
Ja, aber also Haselnuss, an Haselnuss entscheidet sich ja, ob ein Eis gut ist, finde ich.
Aha.
Also weil das schmeckt oft sehr unterschiedlich, ob das
sehr künstlich
ist. Ja, genau.
Ah.
Also an Haselnuss erkenne ich die gute Eisdiele. Mhm. Also insofern kann es dann auch echt nicht die Lieblingskugel sein, wenn es nicht gelungen ist.
Ja.
Und Pistazie ist so, ich sag mal, für den kleinen Hunger zwischendurch.
Sie haben also Dubai-Eis schon genossen,
bevor die Dubai-Schokolade ist nicht meine. Ich habe es einmal probiert und muss sagen,
also ihr Pistazien-Eis hat damit nichts zu tun.
Es darf nicht so süß sein.
Aber wie ist es jetzt in der Fastenzeit?
Ja, ist einfach kein Eis.
Kein Eis tatsächlich? Also nicht nur auf...
Nein.
Ja, ich will sie nicht in Versuchung bringen, aber 7 Wochen jetzt so, der schöne Frühling...
Ja, oh, er wird ich sehe es Ihnen an, aber es wird ja wieder kälter.
7 Wochen ohne Häme.
Ja, das wird Ihnen gar nicht leicht fallen, oder?
Ich frag mal nach
nächste Woche.
Ja. kommen Sie gut und lecker und angenehm durch die nächste Woche. Also Sie auch, Herr Bischof. Ja,
vielen Dank. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche.